Sie hören den Grundkurs des Glaubens auf Radio Horeb, heute mit dem Vortrag unter dem Titel Gott, einer und dreifaltig. Teil 2, das Problem. Hindernisse versperren den Weg. Dazu spricht der Laienmissionar bei ICPE Mission, Herr Michael Papenkort aus Mannheim.
Grüß Gott, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. In dieser kurzen vierteiligen Reihe Gott einer und dreifaltig versuchen wir in vier Schritten, die für jedermann gehbar sind, in vier Schritten in eine großartige Wirklichkeit, eine großartige Wahrheit hineinzugehen, einzutauchen. Und in dem ersten Teil in der letzten Sendung haben wir über den ersten Schritt gesprochen, über den Schlüssel zu all dem. Seine Liebe in meinem Herzen. Gottes Liebe nicht als Gedanke, sondern als Wirklichkeit in meinem Herzen, als erfahrene Wirklichkeit in meinem Herzen. Gottes Liebe als Dreh- und Angelpunkt des christlichen Lebens. Vier Schritte in ein großartiges Geheimnis hinein in ein fantastisches Mysterium, das für unsere Seele Nahrung ist und das Licht ist für unsere Seele. Im Johannesevangelium in Kapitel 17 sagt Jesus in Vers 3, das aber ist das ewige Leben. Und es kommt zu etwas fast wie eine Definition von dem, was das ewige Leben ist. Das aber ist das ewige Leben, dass sie dich, den einzigen wahren Gott, erkennen und den du gesandt hast, Jesus Christus. Dass sie dich, den einzigen wahren Gott, erkennen. Und vielleicht sagen Sie, Mensch, das war jetzt schon alles? Ich dachte, das wäre was ganz Großartiges, das ewige Leben. Aber schauen Sie, es hängt tatsächlich an diesem Wort erkennen. Was meint dieses Wort erkennen hier? Und was uns da weiterhilft, ist eine Begebenheit, mit der Sie sehr vertraut sind. Der Engel kommt zu Maria und gibt ihr diese fantastische Verheißung, dass sie einen Sohn empfangen wird, den Sohn Gottes. Und dann sagt Maria, wie soll das geschehen, da ich doch keinen Mann erkenne? Und da wissen wir alle sofort, dass Maria hier nicht darüber spricht, dass sie eine Brille braucht, weil sie nicht gucken kann, sondern Maria hier meint, sie hat keine intime Beziehung zu einem Mann. Und darum geht es hier. Das Erkennen ist eine Beziehung, eine persönliche Beziehung, eine persönliche, erlebte Beziehung von Herz zu Herz. Und das, sagt Jesus, ist das ewige Leben, dass sie dich, den einzig wahren Gott, erkennen und den du gesandt hast, Jesus Christus. Gott erkennen, in dem gerade erwähnten Sinn, das ist ewiges Leben. Ein paar Verse später in Johannes Kapitel 17, da betet Jesus, ich habe ihnen deinen Namen kundgetan und werde ihn kundtun, damit die Liebe, mit der du mich geliebt hast, in ihnen ist und ich in ihnen bin. Alles, was Jesus getan hat, alles, was er gesagt hat, hat er gesagt, damit die Liebe, mit der du mich geliebt hast, in ihnen ist, spüren wir da die Sehnsucht, das Warten, das Dringen, das Wollen, das Wünschen des Herrn, dass diese Liebe geschieht, dass sie in meinem Herzen ankommt. Diese Liebe, diese Beziehung der Liebe, das hat viel zu tun mit diesem Erkennen, hat viel zu tun mit diesem ewigen Leben, diesen Gott erkennen. Und dann überrascht es auch nicht, wenn in unserem lieben Katechismus, Sie wissen, dass er so durchnummeriert von 1 bis 2000 irgendwo, ganz vorne bei Nummer 1 eine Überschrift hat, und diese Überschrift heißt das Leben des Menschen, Gott erkennen und lieben. Es ist fast wie eine Formel, diese Überschrift, die es aber wunderbar auf den Punkt bringt und zusammenfasst. Das Leben des Menschen, Gott erkennen und lieben. Und darum nehmen wir uns auch diese Zeit für diese 4 Schritte, damit wir diesem Erkennen ein bisschen näher kommen, damit diese Wirklichkeit Gottes in unserem Herzen sich ein bisschen mehr entfalten kann, ein bisschen mehr ausbreiten kann und wir ein bisschen mehr Nahrung und Licht für unsere Seele finden. Da ist ein Satz, den ich erwähnen möchte, der zunächst einmal ein bisschen komisch klingt. Jedes Geheimnis ist eine Einladung. Nicht? Wir sprechen hier von dem Geheimnis der Dreifaltigkeit. Jedes Geheimnis ist eine Einladung. Aber schauen Sie, zum Geheimnis gibt es so 2 Perspektiven, 2 Varianten. Das eine Geheimnis ist das, das ich mit meinem besten Freund habe. Und nur wir beide wissen das. Es ist nämlich unser Geheimnis. Und der ganze Sinn von dem Geheimnis besteht darin, dass wir keinem anderen davon etwas sagen, da niemand anderen mit hineinnehmen in dieses Geheimnis. Es ist nämlich geheim. Das ist aber nicht das, was wir meinen, wenn wir im Glauben von Geheimnis sprechen, wie zum Beispiel dem Geheimnis der Dreifaltigkeit, dem Geheimnis der Eucharistie. Hier ist das Geheimnis eine Einladung. Denn schauen Sie, hätte der Herr es geheim halten wollen, hätte er natürlich einfach gar nicht davon gesprochen. Dass er aber davon spricht, drückt ja eben aus, dass er möchte, dass wir darauf zugehen. Das ist wie ein, als würde er sagen, ich möchte, dass du mich kennenlernst. Dieses Mysterium ist also nicht etwas, wo er uns ausschließt. Das macht überhaupt keinen Sinn, weil dann wäre Offenbarung einfach nur wie ein Spiel. Er möchte, dass wir in dieses Geheimnis eintauchen. Ein Geheimnis muss es allerdings sein, weil es natürlich viel größer ist, als dass wir es so einfach verstehen. Da ist Gott, der uns begegnet. Er offenbart sich uns. Darum ist es ein Geheimnis. Aber nicht eins, wo wir außen vor bleiben sollen oder müssen, sondern eins, in das wir eintauchen wollen, können, sollen, eben eingeladen sind. Das ist der einzige Grund, warum Jesus diese Geheimnisse überhaupt offenbart. Und die Frage ist natürlich, was mache ich mit dieser Einladung? Und ich möchte ja schon gleich am Anfang sagen, diese Einladung ist nicht nur eine Einladung für Professoren, Doktoren, Akademiker, Theologen, Pfarrer und Mönche. Diese Einladung ist eine Einladung für jeden und für jede. Diese Offenbarung ist eine Einladung an Sie. Der Schlüssel hatten wir in der ersten Sendung besprochen. Gell? Der Schlüssel zu alledem bleibt Liebe. Zu diesem Geheimnis gibt es keinen anderen Zugang. Und dieses Geheimnis Gottes, dieses Mysterium, dieses Geheimnis der Dreifaltigkeit, kann ich nicht von außen betrachten. Ich kann es nur betrachten, indem ich hineintauche. Ich kann dieses Geheimnis auch nicht erstürmen. Ich kann mir den Zugang nicht durch Studieren erzwingen. Und es ist auch nicht nur ein Zugang für Intelligente. Der Zugang, der Schlüssel zu diesem Geheimnis ist Liebe, ist die Beziehung und die Freundschaft zu Jesus, meinem Herrn. Freundschaft. Denn in dieses Geheimnis gehe ich mit in und durch Jesus. Auf diesem Weg in dieses Geheimnis gibt es keine Abkürzungen. Es gibt keine drei goldenen Regeln und peng hat man es verstanden, so als wäre es einfach nur eine komplizierte Matheformel. Es ist ein Geheimnis, in das wir eintauchen können. Es gibt keine Abkürzungen dabei und es gibt nur einen einzigen Weg. Jesus. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben, sagt Jesus einmal. Auf unserem Weg gibt es ein Element, das wir nicht aus den Augen verlieren dürfen, an keiner Stelle. Gott ist immer beides, unendlich und persönlich. Unendlich und persönlich. Wir dürfen nie das eine ohne das andere betrachten. Unendlich, sei schon mal erwähnt an dieser Stelle, heißt nicht, er ist riesengroß, sondern unendlich. Aber darüber reden wir dann in der dritten Sendung, im dritten Schritt. Es gibt also keine Abkürzungen auf diesem Weg und der einzige Weg ist Jesus selber. Aber es gibt auf diesem Weg Hindernisse. Hindernisse, die mir den Weg versperren, so wie eine Straßensperre. Schauen Sie, die Dreifaltigkeit, sie ist nicht unheimlich schwierig und unheimlich kompliziert. Aber ich kann mir den Weg in dieses Geheimnis nicht mit der Brechstange aufbrechen. Die Hindernisse auf diesem Weg, diese Straßensperren, die muss ich aus dem Weg räumen. Ich kann nicht einfach selber bestimmen, wie ich da hineinkomme. Ich folge Jesus hier. Und ich möchte mit Ihnen in diesem zweiten Schritt ein paar von diesen Hindernissen anschauen. Sicherlich gibt es noch andere, aber ich denke, diese Hindernisse sind wesentlich. Und ich möchte sie ansprechen, damit wir sie aus dem Weg räumen können. Das erste Hindernis auf meinem Weg in die Dreifaltigkeit ist meine Einstellung, meine Haltung. Und zwar ist die Frage hier, bin ich ein Kirchenlehrer Oder bin ich Sohn oder Tochter von Mutter Kirche? Mit welcher Einstellung gehe ich auf dieses Geheimnis zu? Nun sagen Sie vielleicht, nee, also Kirchenlehrer, das sind nur ganz große Heilige. Ja, das stimmt natürlich. Aber wir verhalten uns immer wieder mal, als wären wir ein Kirchenlehrer. Weil wir eben sagen, denken, wie Sachen sein sollen, was wichtig ist und nicht wichtig ist, was wie verstanden wird und wie nicht. Und dann lernen wir nicht, sondern dann lehren wir. Schauen Sie, Gott offenbart sich. Er offenbart sich. Es geht also nicht um meine Gedanken, es geht auch nicht um meine Meinung und schon mal gar nicht um meine Projektion. Also nicht so, wie ich stelle mir Gott so vor, er sollte so sein und so ist er dann auch. Ich stelle mir den Herrn so als Hirten vor, ich stelle ihn mir so als Vater vor, ich stelle ihn mir so als Richter vor und dann weiß ich genau, wie er ist, nämlich so, wie ich ihn mir vorstelle. Oder ich stelle mir einen Vater so vor und peng, projiziere ich meine Vorstellung auf den Herrn. Und sehen Sie, hier werde ich zum Lehrer. Hier sage ich, was geht. Hier bestimme ich, welche Vorstellungen, Meinungen, Bilder stimmen, richtig sind, wichtig sind, was eben in meiner Bildersammlung aufgehängt wird. Als Sohn und als Tochter von Mutter Kirche ist meine Einstellung eine ganz andere.
Zurück im Grundkurs des Glaubens auf Radio Horeb fährt jetzt der Laienmissionar bei ICPE Mission, Herr Michael Papenkort aus Mannheim, fort zu seinem Vortrag unter dem Titel Gott, einer und dreifaltig, Teil 2, das Problem, Hindernisse versperren den Weg.
Als Sohn und Tochter von Mutterkirche lerne ich, höre ich. Und das ist eine wichtige Voraussetzung in mir auf diesem Weg. Egal wie alt ich bin, egal wie viel ich studiert habe und wie viele Titel ich habe. Ich bin Sohn und Tochter. Und Söhne und Töchter, Kinder lernen von ihren Eltern. Ich lerne von Mutter Kirche. Auf meinem Weg in dieses Geheimnis gehe ich also an der Hand von Mutter Kirche. Denn schauen Sie, wir sind nicht eine Denk- und Meinungsreligion, sondern wir sind eine Offenbarungsreligion. Und diese Offenbarung, die schnitze ich mir nicht selber. Diese Offenbarung finde ich in der Heiligen Schrift und in der Lehre von Mutter Kirche, in diesem Schatz der Lehre von Mutter Kirche. Ich begegne diesem Geheimnis also nicht als Kirchenlehrer, wo ich den Weg bestimme, wo ich sage, wo es lang geht, wo ich sage, was wichtig ist, sondern ich gehe ihn als Sohn oder Tochter von Mutter Kirche. Ein zweites Hindernis auf unserem Weg in dieses Geheimnis ist unsere Instant-Mentalität. Instant-Mentalität verstehen Sie ganz schnell. Tüte auf, Inhalt in den Topf geben, kurz aufkochen und servieren. Alles muss sofort, instant passieren. Alles muss schnell gehen und alles muss einfach sein. Alles muss sofort und direkt anwendbar sein, sofort und direkt verstehbar sein, umsetzbar sein. Alles geht schnell und einfach und sofort. Und wir haben diese Instant-Mentalität verinnerlicht. Aber natürlich nicht nur in Bezug auf das Kochen. Schauen Sie, lange überlegen wollen wir nicht. Müssen wir uns etwas erarbeiten, suchen wir zuallererst nach Abkürzungen. Wenn wir uns nachhaltig und länger auf etwas geduldig konzentrieren müssen, dann behagt uns das immer weniger. Wenn ich etwas beim ersten Lesen nicht sofort verstehe, dann lege ich es weg. Ich schaue nicht ein zweites Mal hin, sondern ich suche mir halt was anderes, was ich sofort verstehe. Und das ist bei unserem Glauben nicht anders. Schauen Sie, was ich sofort verstehe, das nehme ich mit. Alles andere lasse ich liegen. Das war zu schwer, das war zu kompliziert, das war zu tief, das war zu hoch, irgendwas. Ich habe es nicht sofort, instant mitnehmen können, also lasse ich es liegen. Aber Schätze liegen tief, immer. Und ganz besonders die großen Schätze. Schätze liegen tief. Sie liegen eben nicht auf der Straße. Und wir begegnen diesen Schätzen nicht in unserer Oberflächlichkeit. In unserer Instant-Mentalität sind wir aber verliebt in die Oberflächlichkeit und wir halten uns an ihr fest. Jemand hat vor ein paar Jahren mal geschrieben, Oberflächlichkeit ist der Fluch unserer Zeit. In unserer verinnerlichten Instant-Mentalität halten wir inzwischen das Oberflächliche schon für das Wesentliche. Aber nach Schätzen muss man graben, immer. Und das ändert auch unsere Instant-Mentalität, unsere Instant-Gesellschaft nicht. Die großen, zentralen und wichtigen Wahrheiten, sie brauchen Zeit, sie brauchen Geduld, sie brauchen Ausdauer und Energie. Ohne werden wir sie nie heben, nie entdecken. Sie werden nie ein Teil von uns. Große, wichtige Wahrheiten, sie können unsere werden. Aber sie brauchen Zeit, Geduld, Ausdauer und Energie. Diese großen und wichtigen Wahrheiten, wir wollen und müssen sie kauen und kauen und kauen. Wir werden entdecken, wie dann eben in diesem Kauen sie sich tatsächlich öffnen und ein Teil von mir werden. Dies Kauen wie so ein schönes, saftiges Stück Fleisch. Eben nicht wie Zuckerwatte. Ein Stück Fleisch. Und dieses Stück Fleisch, das muss ich kauen und kauen und kauen. Was meine ich mit kauen? Kauen hier Damit meine ich beten, lesen, betrachten, beten, austauschen, mit jemandem reden, wieder lesen, fragen, beten, meditieren. Aber es ist immer etwas Aktives. Ja, es ist immer etwas, was ich tue, was ich mache, was ich bewege. Ich sitze nicht einfach da, so wie ich auf einen Bus warte, und mal gucken, ob er kommt. Dieses Kauen, das werden wir immer wieder anschauen, weil es so wichtig ist. Und dieses Kauen, das lernen wir ganz wunderbar von Maria. Im Lukas-Evangelium Kapitel 2, in Vers 19, die drei Weisen sind gerade wieder abgezogen. Und dann heißt es da, Maria aber bewahrte und bewegte alles, was geschehen war, in ihrem Herzen. Maria bewahrte und bewegte. Schauen Sie, sie hat es nicht einfach nur bewahrt, so wie aufbewahrt, so wie Diamanten in einem Tresor weggeschlossen und abgelegt. Nein, Maria bewahrte und bewegte. Sie hat darüber nachgedacht. Sie hat das, was sie gehört hat, in ihrem Herzen bewegt. Sie hat darüber nachgedacht. Sie hat es aktiv bewegt. Sie hat es eben gekaut. Sie hat es nochmal betrachtet. Sie hat es nochmal ins Gebet mitgenommen. Sie hat mit Josef darüber gesprochen. Sie hat nochmal angeschaut. Sie hat meditiert. Sie hat nochmal in die Schriften geschaut. Sie hat es bewegt. Und dieses Bewahren und Bewegen ist für uns ganz wichtig. Weil in diesem Bewahren und Bewegen, in diesem Kauen, die Wahrheit ihren Weg findet in unser Herz, in unsere Seele. Die großen Wahrheiten kann nur Gott selbst in unsere Seele einbauen. Wir können diesen Prozess nicht abkürzen, aber wir können ihm Raum und Zeit geben und ihn ermöglichen, diesen Prozess, ihn ermöglichen eben in diesem Kauen. Und hier wächst Verstehen und Erkennen.
Zurück im Grundkurs des Glaubens auf Radio Horeb fährt jetzt der Laienmissionar bei ICPE Mission, Herr Michael Papenkort aus Mannheim, fort zu seinem Vortrag unter dem Titel Gott, einer und dreifaltig, Teil 2, das Problem, Hindernisse versperren den Weg.
Sie kennen eine Stelle aus dem Matthäusevangelium wahrscheinlich schon auswendig. Da ist dieser Seemann mit den Samen und der streut es aus. Und jetzt sind wir bei Matthäus im 13. Kapitel in Vers 19. Und da sagt Jesus dann, hört also das Gleichnis vom Seemann, was es bedeutet. Immer wenn ein Mensch das Wort vom Reich hört und es nicht versteht, kommt der Böse, nimmt alles weg, was diesem Menschen ins Herz gesät wurde. Und jetzt kommen noch so ein paar Abstufungen mit Dornen und Sorgen der Welt und so. Und dann sagt Jesus, auf guten Boden ist der Samen bei dem gesät, der das Wort hört und es auch versteht. Also das ist ganz einfach. Bei dem, der es nicht versteht, wird es wieder weggenommen. Bei dem, der es versteht, bleibt es und trägt Frucht. Dieses Verstehen macht also den entscheidenden Unterschied. Verstehe ich es nicht? Es ist weg. Verstehe ich das Wort, bleibt es und wächst. Das kann aber natürlich nicht bedeuten, dass das Wort Gottes nur für Schlaue ist oder für studierte Leute ist. Schauen Sie, verstehen hier, es meint eben nicht so etwas wie eine intellektuelle Leistungsfähigkeit. So, ne? Nur für die ganz Schlauen. Das meint das hier nicht, auf gar keinen Fall. Was es hier meint, ist die Bereitschaft, das Wort Gottes zu kauen, also das Wort bewahren und bewegen, ihm einen Platz in meinem Leben zu geben, schauen, was es verändert, es einbauen, es integrieren in Zusammenhänge, diesem Wort nachgehen. Das griechische Wort für, was hier gebraucht wird, für verstehen, es meint eigentlich ein Zusammenbringen, eben dieses Integrieren, dieses Nachgehen, dieses Kauen. Und wenn ich dieses Kauen nicht mache, dann wird dieses Wort in meinem Leben keine Frucht tragen. Dieses Kauen, kommen wir gleich noch drauf, es kann jeder. Es hat nichts mit einer Superintelligenz zu tun. Ein drittes Hindernis, das wir aus dem Weg räumen wollen auf unserem Weg in dieses Geheimnis, ist mein Glaubensrahmen. Mein Glaubensrahmen? Das ist der Rahmen, in den ich meinen Gott gesteckt habe. Ich werde dann, so gut ich kann, Gedanken, Worte und Ideen, die mein Glaubenssystem stören könnten, so gut ich kann, vermeiden. Selbst wenn sie von Gott kommen. Schauen Sie, ich habe meinen Gott in einen Rahmen, einen wunderbaren Rahmen gesteckt, einen großen Rahmen, aber es ist ein Rahmen. Innerhalb dieses Rahmens passt alles ganz wunderbar. Und wenn ich jetzt irgendetwas höre, was aber diesem Rahmen nicht passt, was eben in meinen Gedanken und Worten und Ideen anders aufgestellt ist, was eben meinem Glaubenssystem anders aufgestellt ist, das werde ich vermeiden. Das lasse ich da nicht rein. Das bringt mir doch alles durcheinander. Ich habe mir so einen herrlichen Gott gebastelt in meinem Rahmen. Den lasse ich mir doch nicht kaputt machen. Was hier dann entstanden ist in meinem Glaubensrahmen, ist tatsächlich so etwas wie ein Götze. Ja, es ist ein frommer Götze, es ist tatsächlich ein christlicher Götze, aber schauen Sie, mein Bild, meine Vorstellung von Gott ist mir wichtiger als Gott selbst. Das ist natürlich ein Problem, ein echtes Hindernis auf unserem Weg in dieses Geheimnis. Wenn wir in unseren Katechismus schauen, diesmal Nummer 2779, da schreibt unsere Kirche: Wer seine eigenen Vorstellungen auf Gott überträgt, schafft sich damit Götzen, die er entweder anbetet oder verwirft. Zum Vater beten heißt in sein Mysterium eintreten, so wie er ist und wie der Sohn ihn uns offenbart hat. Wir wollen doch nicht unserer Vorstellung von Gott nachfolgen. Wir wollen doch nicht unsere Vorstellung von Gott anbeten. Wir wollen ihn anbeten, wie er ist. Wir wollen ihm nachfolgen, wie er ist. Dieses Nachfolgen hat dann auch etwas zu tun mit Loslassen. So wie der Katechismus sagt, zum Vater beten heißt in sein Mysterium eintreten, so wie er ist. Unser Bild lassen wir also los. Bei diesem Loslassen leuchtet dann auch gleich noch so ein nächstes Hindernis auf, nämlich meine Furcht, meine Angst. Wenn ich das jetzt loslasse, was passiert denn dann? Ich fühle mich so wohl mit meinem Bild. Das ist mein Wohlfühlbereich. Meinen Gott, also den kenne ich. Nee, da weiß ich ja, was ich habe. Wenn sich da jetzt was ändern sollte, nee, Leute, lass mal, da bleib ich lieber bei meinem Gott, gell? Bei meinem Glaubensrahmen. Mysterium und Geheimnis, nee, lass mal. Es sei denn, wir könnten all das betrachten, betrachten und anschauen mit Geheimnis und Mysterium und nachher bleibt alles schön so, wie es immer war. Schauen Sie, merken Sie, wir wehren uns gegen Veränderung. Und das umso beharrlicher, je älter wir werden. Ja, Gott kann ja gerne alles sagen und offenbaren, was er denn so möchte. Solange das dann auch mit dem zusammenpasst, was ich denke, glaube und ich so von ihm halte. Also Gott kann gerne reden und offenbaren, aber stör mir bitte meine Kreise nicht, gell? Und mach mir mein Bild nicht kaputt. Dass ich mit diesem Glaubensrahmen nie Zugang zu diesem Geheimnis finde, das verstehen wir, denke ich, ganz schnell. Ein nächstes Hindernis ist unsere Vorstellungskraft. Unsere Vorstellungskraft und unsere Fantasie sind etwas sehr, sehr Schönes, sehr Wichtiges. Und wir sollten unsere Vorstellungskraft, unsere Fantasie bitte pflegen und entwickeln. Aber wir müssen auch ihre Grenzen erkennen. Schauen Sie, unsere Vorstellungskraft hat immer etwas mit den 5 Sinnen zu tun. Sehen, hören, riechen, schmecken, fühlen. Man kann sich nichts vorstellen, was nichts mit mindestens einem dieser 5 Sinne zu tun hat. Alle diese 5 Sinne haben aber etwas mit Dingen zu tun, also mit Materie, also mit etwas in unserer Welt. Das, was wir uns vorstellen, ist also immer etwas Materielles. Das heißt dann, und das ist wichtig an dieser Stelle, unsere Vorstellungskraft beschränkt uns auf diese Welt. Unsere Vorstellungskraft schließt uns in unserer Welt ein. Sie wird wie zu einem Käfig. Und dann wird unsere Vorstellungskraft immer wieder mal zu unserem entscheidenden Kriterium. Sie kennen das. Jemand sagt, das kann ich mir nicht vorstellen. Und was er damit wirklich meint ist, das kann nicht sein. Was ich mir also nicht vorstellen kann, das gibt es nicht. Und merken Sie, wie wir uns da eingrenzen und festlegen lassen auf unsere Vorstellungskraft. So als gäbe es nur das, was wir uns auch vorstellen können. Jesus ist in Johannes in Kapitel 4 an dem Brunnen und trifft da die Samariterin. Und dann reden die beiden und da sagt Jesus an einer Stelle, Gott ist Geist. Schön, aber Geist kann ich mir nicht vorstellen. Also weg damit, lass mal, gell? Da ist diese Instant-Mentalität. Sehen Sie das? Kann ich mir nicht vorstellen. Weg, nächstes, gell? Das ist gleich nicht mehr auf dem Schirm. Aber Jesus hat ja auch gesagt, Gott ist unser Vater. Das ist das so viel besser, gell? Das nehmen wir dann gleich gerne mit. Weil da kommt unsere Vorstellung auch mit Vater gibt es. Das ist in Ordnung, gell? Und hat auch jeder gleich irgendwie ein Bild von Gott, dem Vater. Jeder hat ein anderes Bild, aber jeder hat ein Bild. Natürlich ist Gott der Vater auch ein Mann. Ich kenne nur Mann und Frau und eins von beiden muss das dann wohl sein. Und sehen Sie, da projizieren wir unsere Vorstellung auf den Herrn immer ganz fix. Manche meinen dann, ja, vielleicht ist er ja auch beides, gell? Na gut, vielleicht kann man sich das auch noch vorstellen, wenn man will. Aber für die meisten hat Gott der Vater noch irgendwie gleich ein Bart und halt was auch immer man sich dann so vorstellt darunter. Und sehen Sie, hier hilft unsere Vorstellungskraft uns, Gott hineinzuzwängen in das, was wir uns vorstellen können. Wir zwängen Gott hinein, eben in unser Bild. Wir wollen aber Gott nicht zu uns herunterziehen, wir wollen ihn nicht in unsere kleine Welt hineinzwängen, sondern wir wollen in seine Wirklichkeit eintauchen, in sein Geheimnis, in das er uns einlädt. Wir müssen also dem Herrn erlauben, uns auch zu offenbaren, was wir uns nicht vorstellen können. Thomas von Aquin hat einmal gesagt, wollen wir das Nicht-Materielle, also Gott, wollen wir das Nicht-Materielle betrachten, dürfen wir nicht an unserer Vorstellungskraft festhalten. Wollen wir das Nicht-Materielle, also Gott, betrachten, dürfen wir nicht an unserer Vorstellungskraft festhalten. Ein weiteres Hindernis auf unserem Weg ist, dass wir den Glauben wie so eine Bushaltestelle betrachten. So eine Bushaltestelle, an der wir stehen und darauf warten, dass der Bus des Verstehens vorbeikommt, wir einsteigen und bang. So ein passives Verhalten, so ein, ja, wenn mir das einer irgendwie zu verstehen hilft, dann gut, sonst lass mal. Sind wir wieder bei unserem Katechismus, diesmal ein bisschen weiter vorne, in Nummer 158. Da heißt es, der Glaube sucht zu verstehen. Und hier wird der heilige Anselm zitiert. Der Glaube sucht zu verstehen. Wer wirklich glaubt, sucht den, in den er seinen Glauben setzt, besser zu erkennen und das von ihm Geoffenbarte besser zu verstehen. Der Glaube sucht zu verstehen. Sucht, lateinisch hier querens, das meint nicht suchen so wie in versuchen, so ich gebe mein Bestes oder so, sondern suchen, querens hier meint suchen wie in der Schatzsuche. Also sich wirklich aufmachen, suchen, forschen, fragen, bis ich den Schatz gefunden habe. Also nicht so, ja, ich suche mal gucken. Nein, suchen, bis ich gefunden habe. Der Glaube sucht zu verstehen. Der Glaube fragt, sucht, forscht, gibt nicht auf. Er steht nicht einfach da und wartet. Der Glaube macht sich auf. Und dann, nicht? Der Glaube sucht zu verstehen. Und dann heißt es, wer wirklich glaubt, wer wirklich glaubt, sucht den und so weiter und so fort. Das heißt, dieses Suchen ist untrennbar mit dem Glauben verbunden. Es gehört zu seinem Wesen. Es gehört zum Wesen wirklichen Glaubens, echten Glaubens, dass ich suche. Und dieser Glaube, er sucht und er gibt nicht auf, bis er gefunden hat. Der Glaube sagt nicht einfach, hat wohl nicht geklappt, ne, lass mal, also nö. Nein, der Glaube sucht, bis er gefunden hat. Der Glaube steht eben nicht an der Bushaltestelle und wartet darauf, dass der Bus des Verstehens vorbeikommt. Der Glaube sucht, er sucht tief. Vielleicht sagen Sie, naja, alles ganz gut und schön, aber ich bin zu alt, ich bin zu jung, ich bin zu ungebildet, ich bin nicht fromm genug, ich habe mich damit noch nie beschäftigt, ich bin irgendwas. Schauen Sie, ich bin eigentlich Schreiner von Beruf und der Hellste, wenn es um Verstehen geht, bin ich sicher nicht. Bücher, die andere ganz schnell lesen und verstehen, die muss ich dreimal lesen, bevor ich die Hälfte beginne zu verstehen. Aber nach den Schätzen, die Gott für mich in seiner Offenbarung bereithält, grabe ich. Und werde ich nicht aufhören zu graben, bis ich sie gefunden habe. Vielleicht muss ich länger graben als andere, das ist mir egal. Aber diese Offenbarung, diese Nahrung und dieses Licht für meine Seele finde ich. Und dieses Graben, schauen Sie, das mache ich mit meinen Mitteln. Wenn Sie wollen, mit meinem Werkzeugkasten. Der sieht anders aus als der von einem Professor, von einem Lehrer, von einem ich weiß nicht was. Es ist mein bescheidener Werkzeugkasten. Und Sie haben Ihren Werkzeugkasten. In diesem Werkzeugkasten, da sind Ihre Möglichkeiten und Ihre Fähigkeiten. Und die sind anders als die von anderen. Okay, dann sind sie eben anders. Aber ich werde diesen Schatz heben mit meinem Werkzeug, das ich habe. Das Werkzeug sieht bei einer jungen Mutter mit 5 Kindern anders aus als bei einem Mönch in einem Kloster. Aber graben können beide. Es geht tatsächlich genau um dieses Graben. Denn dieser Schatz, er wird im Graben meiner. Was auch immer Ihre Möglichkeiten sind, lassen Sie sich auf keinen Fall und von niemand davon abhalten, nach den Schätzen in Gottes Offenbarung zu graben. Der Schatz wartet darauf, Ihrer zu werden. Und bitte, vergleichen Sie nie Ihre Möglichkeiten, Ihre Mittel und Werkzeuge mit denen anderer, sondern nutzen Sie Ihre Mittel und Werkzeuge mit aller Kraft aus, eben mit all Ihrer Kraft und mit Gnade und das alles, was der Herr dazu gibt. Aber aufmachen und graben können Sie. Jedes Mysterium, habe ich vorhin gesagt, ist eine Offenbarung. Jedes Mysterium, jedes Geheimnis ist eine Einladung Gottes an Sie. Eine Einladung, in der er sagt, lern du mich doch bitte kennen. Jedes Mysterium ist ein sich öffnen Gottes. Für manche von uns ist diese Einladung auch eine Einladung zu echter Veränderung, zu echter Umstellung. Da müssen wir schauen, dass wir uns nicht gleich dagegen wehren. Wir hatten ja im ersten Schritt extra lange darauf geschaut, dass Jesus immer zuerst als Freund zu uns kommt, uns immer zuerst einlädt in diese Beziehung glaubenden Vertrauens, in diese Beziehung in unserem Herzen, wo wir dann voller Freude seine Hand halten. Schauen wir doch im Gebet auf ihn, unseren Freund, und bitten wir ihn, Herr, lass mich doch bitte die wunderbaren Schätze, die du mir zeigen möchtest, entdecken. Ich möchte mit all dem, was ich kann und habe, danach graben, mit all den Mitteln und Werkzeugen, die ich habe. Ich möchte danach graben, Herr, weil deine Liebe in meinem Herzen mich dazu treibt. Der Glaube in mir, Herr, er sucht zu verstehen. Er sucht zu verstehen dich, der sich offenbart und mich einlädt, in diese Offenbarung einzutauchen, Schritte auf dich und dein Herz zuzugehen. Amen. Im dritten Schritt dann werden wir eintauchen in diese wunderbare Wahrheit, in der sich Gott als der Unendliche offenbart. Ich freue mich schon sehr darauf und wünsche Ihnen bis dahin von Herzen allen Segen des Himmels.
Das war der Vortrag Gott, einer und dreifaltig. Teil 2, das Problem. Hindernisse versperren den Weg. Wir danken dafür dem Laienmissionar bei ICPE-Mission, Herrn Michael Papenkort aus Mannheim, sehr herzlich. Auch an Sie an den Empfangsgeräten geht ein großes Dankeschön fürs Zuhören, Beten und Spenden, denn dadurch haben Sie auch diese Sendung ermöglicht. Vergelt's Ihnen Gott. Bestellen Sie auch gerne eine CD von dieser Sendung ab Montag unter 08328 921 120. Sie können auch einen Podcast von dieser Sendung herunterladen auf horeb.org/mediathek und dann bei den Podcasts zum Grundkurs des Glaubens. Alternativ natürlich auch in der Radio Horeb App sowie im Skill von Alexa. Für Sie war Leon Bichler in München am Mikrofon. Ich lade Sie jetzt herzlich ein, noch dran zu bleiben und um 15 Uhr den Barmherzigkeitsrosenkranz mitzubeten, und zwar heute mit dem Team von Radio Horeb. So oder so wünsche ich Ihnen noch viel Freude mit dem weiteren Programm von Radio Horeb, einen wunderschönen Tag und alles Gute. Behüt Sie Gott!